femmina,
musica femmina,
musica femmina,
musica femmina,
musica
femmina.
Zu Gast im Musica Femina Podcast ist Anna Starzinger, 1989 in Wien geboren, die Cellistin, Schauspielerin und Komponistin, ist für das Publikum der Musica Femina Events keine Unbekannte. Sie ist als Schauspielerin bei einem Josephine Baker Rundgang mitgegangen. Ihre Auftritte als Theatermusikerin, als Theatercellistin im Wiener Burgtheater sind vielen bekannt. Anna Starzinger über ihr Leben als Cellistin, Schauspielerin und Komponistin und vor allem Theatermusikerin. Liebe Anna Starzinger, erzähl ein bisschen einmal über deine Arbeit, Theater, Performance. Wie würdest du es bezeichnen?
Ich würde mich dort verorten, wo eine Kommunikation über Kunst stattfindet. Es ist schwierig, mich in eine Schublade reinzustecken. Das möchte ich auch gar nicht, weil mein Skill die Vielfalt ist. Sei es jetzt eben über Schauspiel oder über das Cellospielen, womit ja alles eigentlich begonnen hat. Und mit der Komposition, das war bei mir eigentlich auch schon von Anfang an da, sogar noch vor dem Cello. Ja, also meine allerersten Versuche, da konnte ich noch überhaupt nicht Noten lesen und ich habe nicht gewusst, was ich eigentlich tue, aber wir haben ein Klavier ausgeborgt gehabt und ich habe versucht, Klänge in die Tasten zu bringen, die ich in meinem Kopf hatte, und habe dann, also das habe ich dann natürlich, da ich das nicht aufschreiben konnte, habe ich das dann meiner Mama irgendwie versucht zu erklären, was ich da möchte. Sie hat ihr Bestes getan, aber es hat halt dieses Hintergrundwissen gefehlt, also natürlich vor allem von meiner Seite auch, um überhaupt zu kommunizieren, was ich eigentlich in meinem Kopf habe. Ja, das ist das Einzige, woran man immer, egal wie alt man ist und wie lange man schon mit Musik zu tun hat, was einen zur Weißglut bringen kann. Wenn man das, was man gerade im Kopf hat, nicht, diese Klangwelt nicht hundertprozentig so wiedergeben kann. Eine lebenslange Aufgabe. Was auch wieder schön ist.
Naja, die Komponisten erzählen ja auch dann, wenn sie das erste Mal in der Probe sitzen, dass sie das dann doch zum ersten Mal hören.
Genau.
Und so hat letztlich der Beethoven agiert, der hat eh gewusst, wie es klingt. Aber dieses Abstimmen, ja, was ist möglich, nicht? Was können meine Interpreten, Interpretinnen, was ist auch in der Zeit möglich, dass wir das erlernen? Das ist ja bei der neuen Musik immer eine Riesenhürde. Und was wird dann der Raum verlangen? Wie weit muss ich meine Vorstellungen da adaptieren, verändern, damit es überhaupt möglich ist, oder? Und auch wiederholbar, oder?
Mhm. Genau. Also ich denke, das Niederschreiben in Noten ist ja im Endeffekt nur ein Hilfsmittel, um diese Wiederholbarkeit herzustellen. Und auch diese Wiederholbarkeit, wenn man selber nicht anwesend ist, also um das dann auch jemand anderem geben zu können und zu sagen, bitte spiel das. Aber es wird natürlich anders klingen, wenn es ein anderer Mensch spielt als man selber, weil ja jeder Mensch auch eine andere Geschichte mitbringt und im besten Fall fließt diese Geschichte des Menschen in irgendeiner Weise auch wieder in die Musik ein.
Gut, komponieren für Theater, für Bühnen, sei es im freien Raum oder wie gehst du da vor?
Da muss ich ein wenig ausholen, weil für mich, dass ich das Komponieren ernsthaft für mich entdeckt habe, war über die Programmmusik. Und da war ich etwa 15, 16 Jahre alt. Da habe ich ein Orchesterwerk geschrieben, 40 Minuten etwa, über König Artus und habe mir da so Übertitel gegeben. Die haben mir geholfen, diese Bilder in Klänge umzusetzen, also Bilder, die ich in meinem Kopf habe, in Klänge umzusetzen und diese dann niederzuschreiben. Und auch das ist das, was ich heute vor allem mache, dass ich einen Text habe. Dazu entstehen Bilder in meinem Kopf und Klänge dazu. Und das versuche ich dann so gut als möglich aufzunehmen und auch dann niederzuschreiben. Rainer Maria Rilke als ein sehr naturverbundener Dichter mit einer unheimlich sensiblen Sprache, die teilweise fast einfach scheint, aber doch sehr tiefsinnig ist und direkt ins Herz geht. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, das geht nicht nur mir so, dass einen Rilke so trifft und dadurch auch so die Fantasie anregt und dadurch dann auch netterweise, und dafür bin ich Rilke auch sehr dankbar, die eigene musikalische Fantasie so inspiriert. Rilke und ich, wir kennen uns, seit ich ungefähr 18 bin. Also da habe ich mir diesen Gedichtband näher angesehen. Jetzt dann, letztes Jahr habe ich dann zum ersten Mal einen Soloabend gemacht, Rilke Staatsinger, und habe mich da einer Geschichte angenommen, eine Geschichte dem Dunkel erzählt. Das ist eine Erzählung von Rilke, die auch sehr berührend ist, und habe die dann mit meiner eigenen Musik verbunden. Es kam sehr gut an und es wird ab Herbst, werde ich das dann auch weiter verfolgen.
Gibt es da schon Daten oder so?
Daten noch nicht, aber es wird ab September.
Wenn du so im Team eine bist, also da ist ein Schauspieler, da ist eine Dramaturgin, da ist vielleicht noch ein Instrument, wie geht das? Wie geht da dein Arbeiten? Auf was musst du aufpassen oder wie musst du dich einschränken oder wie wirst du auch bereichert durch die anderen?
Also wenn ich mit anderen zusammenarbeite, mit einem Schauspieler oder Schauspielerin und Regie oder Dramaturgin, dann meine Herangehensweise ist, dass ich mich zuerst mit dem Text auseinandersetze, alleine, in aller Ruhe, mir das durchlese. Wenn ich jetzt unter Anführungszeichen nur die Musik mache, muss ich mir jetzt dann nicht über meine eigene Textinterpretation Gedanken machen, aber ich stelle mir vor, wie das die andere Person vermutlich anlegen wird. Das ist natürlich leichter, wenn ich die Person schon kenne. Dann bei den ersten Proben, bei den Leseproben, wird dieses Bild immer klarer und dann wird auch besprochen, wo Musik hineinpasst. Dann habe ich auch schon Vorschläge, wo Musik hineinpasst, beziehungsweise Stimmungsbilder, könnte man sagen, musikalische Stimmungsbilder. Untermalung ist bei manchen Textpassagen auch ganz gut, so dezent etwas darunter zu haben, was dann vielleicht aufblüht. Und dann in den szenischen Proben wird das dann fixiert. Das geht relativ rasch bei mir.
Und du bist dann auch fähig und bereit, diese diese Konzepte, die man im Vorhinein besprochen hat, dass du die dann eigentlich immer wieder auch so ausführst, auch wenn das jetzt dann mehrmals kommt, wie das Theater verlangt.
Ja, absolut. Also das ist dann fixiert. Also da gibt es dann Cues, also Zeichen, die ausgemacht werden, wann man beginnt, oder Textpassagen, wo man weiß, okay, das ist mein Stichwort und hier fange ich an und hier höre ich auf. Das muss im Theater, muss das fixiert sein. Ist auch schön, wenn es einen Rahmen gibt.
Wer hat dich auf diesem Weg unterstützt? Wie weit waren das der Instrumentallehrer? Welche Kompositionslehrer, Lehrerinnen? Welche Unterstützung hast du bekommen? Was würdest du im Nachhinein dir wünschen, was dir noch geholfen hätte?
Also ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, vor allem in den Anfängen, wie ich noch am Musikgymnasium war. Da war der Lehrer Ortmeier und Walter Haberl, die beiden besonders, also was das Komponieren angeht, weil die dann auch wirklich gratis in ihrer Freizeit sich Zeit genommen haben, sich meine Sachen anzuhören. Dann in der Uni Wolfram Wagner, dem habe ich sehr viel zu verdanken, weil der einen in dem eigenen individuellen Stil unterstützt und nicht einen anderen Stil oktroyieren möchte. Was finde ich auch sehr wichtig ist für die eigene künstlerische Entwicklung, dass man junge Menschen darin unterstützt, den eigenen Weg, die individuelle Farbe zu finden. Was ich mir gewünscht hätte ansonsten an dem Weg, damals war die Ausbildung an der MDW, also an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, etwas einengend, finde ich. Also es hat irgendwie eine Art von Scheuklappenpolitik gegeben. Also es wurde gewünscht, dass man sich nur auf eines konzentriert. Und das ist halt für manche künstlerischen Freigeister dann schwierig, weil man möchte sich ja ausdrücken. Und es geht ja darum, also wenn die Motivation, Kunst zu machen, intrinsisch ist, geht es ja darum, sich auszudrücken, sich mitzuteilen, Geschichten zu erzählen mit allen Mitteln, die man hat, sei es jetzt über Musik oder Schauspiel. Ich habe während dem Studium auch schon gearbeitet, also ich war 2009 bis 2014 im Burgtheater Wien angestellt, als Musikerin, Schauspielerin und auch Komponistin. Also und ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie damals honoriert worden ist. Heute sieht das anders aus. Und ich habe auch das neue Curriculum gelesen und habe dieses neue Curriculum der MDW mit Freude gelesen, weil da eine gewisse Offenheit auch gegenüber anderen und neuen musikalischen Stilen vorhanden ist, weil auch die Realität der MusikerInnen heutzutage das immer mehr fordert, dass man nicht nur spezialisiert ist auf eine Musikrichtung. Das finde ich toll und ich hoffe, dieser Weg ist auch dass dieser Weg auch so weitergegangen wird.
Und immer wieder bin ich gefragt worden, aber Funktion haben Sie keine, gell? Also, und ich glaube wirklich, dass ich das Berufsmodell der Zukunft bin. Mhm. Also der Gegenwart sowieso. Aber wie war es, Frau sein, Studentin sein? Du warst Schülerin am Musikgymnasium, du warst dann Studentin und jetzt bist du Musikerin, Performerin, Komponistin und auch Schauspielerin. Wo kam es zum ersten Mal oder in welcher Weise wurdest du konfrontiert damit, dass Gender ein Faktor ist?
Dass Gender, Frau sein, ein Faktor ist in der Kunst, das ist mir relativ bald aufgefallen. Vor allem im Studium. Also ein einschneidender Moment, wo ich mir gedacht habe, das gibt's jetzt nicht, war ein Gespräch mit einem Professor und der meinte, eine andere Kollegin, die schon ein Kind hatte, die würde sowieso jetzt nicht den Master machen, weil die heiratet eher einen Arzt. Und für mich war das so, was? Habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Weil ich finde, das ist nicht ausschlaggebend, ob eine Frau in einer Beziehung ist oder nicht, das sollte keinen Einfluss darauf haben, welchen Bildungsweg sie einschlägt, weil Bildung ist ja etwas, was man für sich selber macht.
Und für die Welt, die einen umgibt.
Ja, also man kriegt ja dann Skills mit, wo man hoffentlich immer besser wird in dem, was man tut. Und das kann man dann natürlich auch der Umwelt weitergeben. Und dann später natürlich als junge Schauspielerin kommt man auch in MeToo-Situationen. Was auch sehr interessant war im Nachhinein, in dem Moment, also es gab einen ausschlaggebenden Moment, war es mir klar, dass ich mich für ein Nein entscheide, weil ich mich in den Spiegel schauen können will, immer. Das ist halt für mich so. Natürlich ist es für... Ich würde nicht urteilen über jemanden, weil das für jeden anders sein kann. Für mich war das das Wichtigste. Das hat halt dann auch Konsequenzen gehabt. Und ich habe das dann eine Weile verdrängt. Dann kam diese MeToo-Welle auf. Und ich denke mir, ja, das ist super, dass es das jetzt gibt. Habe das aber nicht mit meinem eigenen Erlebnis verbunden. Monate später komme ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause, setze mich aufs Sofa und dann war es wie eine Watsche. Du bist auch betroffen. Und ich denke, dass es vielen Frauen, aber auch Männern so gehen kann, weil der Mensch ist ein großer Künstler im Verdrängen. Und das kann sein, dass so etwas dann erst nach Jahren einem aufkommt. Man schützt sich ja selber, die eigene Psyche, durch das Verdrängen.
Bist du froh über diese Institutionen, die es jetzt gibt, immerhin Vera und WeDo im Filmbereich, und es wird langsam juristisch reflektiert in sehr genauen Abstufungen. Mhm. Das ist ja alles noch nicht lange. Also darum ist ja dieser Vergleich mit den 60er Jahren absurd, weil andere Gesetze geherrscht haben. Mhm. Und wir haben jetzt also Gesetze, wo auch vor allem Juristen sehr viel Wert darauf legen, dass wir das nicht, über einen Kamm scheren, sondern es gibt eben Belästigung und Vergewaltigung und verbale Druckausübung. Bist du froh über dieses, siehst du da jetzt einen Umschwung oder wie erfährst du das?
Ja, also ich nehme da eine große Veränderung wahr, beziehungsweise den Beginn einer großen Veränderung. Auch dann, also das spiegelt sich schon auch in der Arbeitswelt dann wieder, dass sich da etwas zum Positiven geändert hat, dass da eine gewisse Sensitivität da ist für das, was jetzt gerade geht oder nicht geht. Und ich glaube, dass manche Dinge so nicht mehr stattfinden können, wie es vor 10 Jahren war. Das ist das, was ich dazu sagen kann, ja.
Jetzt die finanzielle Situation. Mhm. Also wir haben jetzt diesen Fair-Pay-Prozess hinter uns. Ich denke, da sind alle dankbar darüber. Das sind einmal Sätze, die eine gewisse Vernunft haben und Minimalsätze und die vor allem von den Fördergebern eingefordert werden. Und nachdem das ganze Kulturleben eigentlich gefördert ist, müsste eigentlich das ganze Kulturleben diese Fördersätze einhalten. Mhm. Wie erlebst du das, wie erlebst du es als Komponistin, als Interpretin, als Schauspielerin, als Musikerin? Gibt es da Abstufungen, wo es leichter geht oder wo es schwerer geht oder so?
Also es gibt ja durchaus verschiedene Abstufungen, wo es leichter oder schwerer ist. Manchmal muss man verhandeln, manchmal gibt es gar nicht den Spielraum zu verhandeln. Manchmal gibt es diesen Spielraum zu verhandeln nicht, weil es Tabellen gibt, die einfach fixiert sind, was meistens aber sogar ganz gut ist. In manchen Fällen ist es beim Verhandeln so, dass von Veranstalterseite wird einmal probiert, sagen wir so. Und dann denke ich mir, na gut, also dann probiere ich oder wir halt auch. Und in manchen Fällen ist es so, dass das Veranstaltern nicht ganz klar ist, was jetzt dahinter steckt, dass Proben auch Zeit in Anspruch nehmen, wo man halt dann andere Dinge nicht annehmen kann. Deswegen müssen die ja auch bezahlt sein. Und manchmal ist es dann eben so, dass wenn man das erklärt, was dahinter steckt, dass dann überhaupt keine Frage mehr ist.
Okay, hättest du dir gewünscht, dass du da beim Studium mehr vorbereitet wirst auf solche Gespräche?
Ja, also zu meiner Zeit wurde man im Studium nicht wirklich darauf vorbereitet. Man hat auch nicht über den eigenen Wert gewusst, also über den eigenen Marktwert als Künstlerin. Ja, das ist aber hoffentlich mittlerweile auch anders. Also ich erlebe es zumindest so, dass man jetzt unter anderen Kolleginnen und Kolleginnen offener darüber spricht, was man verlangen kann. Und das finde ich ist auch eine gute Entwicklung, dass man da sich einig werden kann.
Könnte dann nicht eine Gewerkschaft ein stärkeres Backing sein? Mhm. Union gibt's ja.
Union gibt's, ja. Ist auch, die Idee ist auch sehr gut. Ich glaube, es scheitert immer wieder daran, dass vor allem jetzt im MusikerInnenbereich gesprochen, ein gewisses Eigenbrötlertum herrscht. Man müsste sich da mehr solidarisieren. Und ich denke, das ist schwierig, weil gerade in dem Bereich sehr individuell gekämpft wurde, über ganz viel lange Zeit sehr individuell gekämpft worden ist. Und das halt dazu führt, dass man da nicht sich zusammentut.
Diese Bestrebungen, die es derzeit gibt, dass man ein Musik und Gender, ein Zentrum, eine Institution, eine Plattform, einen Verband, einen Verein gründet. Wie siehst du das und was würdest du dir von so einer, sagen wir mal, Plattform erwarten?
Ich würde mir von so einer Plattform erwarten, dass es vor allem ein Raum für eine offene Kommunikation ist. Für Kommunikation über Arbeitsverhältnisse, über Möglichkeiten, für Networking und natürlich auch, dass man einen Raum hat, um über finanzielle Aspekte zu sprechen. Vielleicht auch eben, dass es da Tabellen gibt oder entwickelt werden, auf die man sich dann auch berufen kann. Das hilft ja auch vielen. Es ist ja besonders am Anfang der Karriere vielleicht nicht so einfach zu sagen, aber ich wünsche mir jene Gage, weil man halt noch nicht diese Reputationen hat. Aber wenn man dann eine Tabelle hat, auf die man sich berufen kann, ist es vielleicht gerade für junge Menschen einfacher.
Anna Staatzinger im Musica Femina Podcast. Die österreichische Cellistin ist auch Schauspielerin in Filmen und auf dem Theater und Komponistin ebenso für Film und Theater.